Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, wie in den letzten Wochen an meiner Seite heute Andreas Opa Geidel. Moin, wie geht's dir?
Danke der Nachfrage, den Umständen des gestrigen Abends entsprechen. Wir hatten eine kleine Geburtstagsfeier, das war aber sehr nett.
Erzähl uns mehr, investigativ
Journalismus. Nein, das Privates bleibt Privates.
Okay, ich vermute, ihr habt reingefeiert, weil heute ja der 4. Mai ist. Ja. Es ist ja ein ganz spezieller Tag.
Ja. Nee, das haben wir nicht. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst.
Ja, erzähl mal, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch. 4. Mai.
Sag du.
4. Mai 1902. Ja. Gründung des FC Holstein, eines der beiden Vorgängervereine von Holstein Kiel. Gegründet in einer Gartenlaube. Vermutlich bist du in ähnlicher gestern versackt.
Ja. Auch nicht. Wir bauen zwar gerade eine Gartenlaube bei uns im Garten, aber die hat jetzt nichts mit Holstein zu tun.
Dann habt ihr reingefeiert in Ole Werners Geburtstag. Der wird nämlich heute 34 Jahre alt.
Ja, darauf haben wir tatsächlich ein kleines Kaltgetränk einmal drauf angestoßen.
Ja, ob ihm zum Anstoßen zumute war, sei mal dahingestellt. Er dürfte ja das eine oder andere graue Haar mehr auf der Resttolle bekommen haben. Denn die letzten Tage dürften sich nicht ganz so gut bei ihm angefühlt haben. Ne?
Er hat ja nicht mehr so viele Haare. Also das Graue wird man da vielleicht noch irgendwie ganz gut wegkaschieren können. Aber wie es im Kopf aussieht, das möchte ich mir jetzt auch lieber nicht vorstellen. Es muss ja so ein klein bisschen Déjà-vu-Gefühl bei ihm aufgekommen sein am vergangenen Freitag.
Ja, da reißen alte Wunden auf. Ne? Ole Werner hat den Aufstieg vor Augen und verliert 2:3. In diesem Falle dann gegen Holstein Kiel. Im letzten Jahr war er noch auf der anderen Seite.
Genau.
Zwei Spiele verloren, zwei Matchbälle gegen Karlsruhe und Darmstadt war es, meine ich. Klar, diese Analogie ist immer schwer, also das jetzt auf die aktuelle Situation bei Werder Bremen zu übertragen, aber irgendwie ja doch komplett augenfällig, ne?
Weil ja, also
eine gewisse Naivität, sag ich mal, war ja da, die letztes Jahr auch schon zu sehen war.
Also letztes Jahr auch damit Holstein 2:3 jeweils verloren, wie genau jetzt Werder Bremen gegen Holstein am vergangenen Freitag. Nächste Parallele, Halbzeitführung in beiden Spielen bei Holstein letztes Jahr gewesen, jeweils 1:0. Diesmal war es sogar für Ole Werners Mannschaften 2:0.
2:1, ne?
2:1, Entschuldigung.
Dürfen wir nicht vergessen, der Anschlusstreffer,
genau.
Reden wir gleich
das
noch drüber.
Das hatte ich schon ganz weggeknickt.
Ist ja auch schon lange her, ne? Wir reden hier über einen Freitagabend und sitzen hier am Mittwoch, ne?
Ja. Aber, und dann ist einfach, da muss man, also ist meine feste Auffassung, Werder Bremen ist jetzt vielleicht ein anderes Potenzial gewesen, oder ist ein anderes Potenzial, als es Holstein in der vergangenen Saison dargestellt hat. Da sind sie in den beiden letzten Spielen tatsächlich auf ein Zahnfleisch gekrochen.
Auch schon Wochen zuvor, ne? Genau, darfst du ja auch nicht vergessen,
diese Corona-Geschichte da. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, wenn wir das Spiel noch vom Freitagabend noch einmal ganz kurz Revue passieren lassen.
Ganz, ganz kurz, ja.
Wer kurz vor der Pause, wie Werder Bremen dann durch den abgefälschten Schuss von Ochi Vrid noch den überraschenden Anschlusstreffer des Gegners kassiert, das macht schon mal ein bisschen was. Das ist schon mal ziemlich blöd aus Sicht der Bremer gewesen, sicherlich. Aber augenscheinlich sind sie aus der Kabine rausgekommen und wollten mit Macht auf das 3:1.
Ja.
Und es gab genügend Möglichkeiten. Und dann, wenn das nicht passiert, und dabei haben sie eins dann leider übersehen, und das ist der entscheidende Punkt, dass sie Holstein nämlich auf einmal Raum geboten haben zum Kontern. Das hätte Uhle eigentlich wissen müssen, dass das genau den Störchen in die Karten spielt. Und wenn dann das 3:1 nicht fällt, weil die Stürmer oder wer auch immer in dem Moment dann halt nicht treffen, das passiert nun mal.
Ja, die Gelegenheiten waren zuhauf da. Wie es im Fußball läuft, machst du sie dann halt mal nicht rein, aber dann musst du natürlich auch gucken, dass du variierst. Ne?
Plan B umswitchen.
Dass du tiefer stehst, dass du kompakter stehst, weil es ist noch genug Spielzeit, erstmal den Gegner vielleicht ein bisschen kommen lassen, ohne ihn in die gefährlichen Zonen vorzulassen, genau, um dann selbst vielleicht irgendwann auf den Konterfokus zu setzen.
So, genau so sieht's aus. Und das trotz der angespannten Personallage in der Bremer Deckung, wo ja drei Stammspieler quasi weggeknallt oder ausgefallen sind wegen Verletzungen oder Krankheit.
Also weggeknallt oder weggebrochen oder weggeknallt?
Ausgefallen sind. Ausgefallen
nicht
sind.
Zur Verfügung standen.
Genau. Und nichtsdestotrotz kann man eben, aber was kann man tiefer stehen und genau das eben machen, was du eben beschrieben hast. Vor allem aber muss ich eins erkennen, ich kann nicht auf beiden Außenbahnen, wenn ich da so Leute habe wie Pichler auf der rechten Seite, der als zweite Sturmspitze dann ja sehr häufig
sehr häufig da abgekippt
was
auf die Seite.
Sehr, ne? Sehr gut, was er sehr gut gemacht hat. Und auf der anderen Seite einen der besten Konterspieler der Liga hat, das sage ich jetzt einfach mal so, mit Fabian Reese, der sich über nichts mehr freut, als wenn er Chato weites Land vor sich hat und grüne Wiese und er dann sein Tempo ausspielen kann. Da sage ich, das ist einfach ein Stück weit von Ole vercoacht gewesen. Also ja, das muss
würde ich definitiv ähnlich sehen. Genau.
Das ist so meine Auffassung.
Gerade nach dem 2:2 ging es ja so weiter. Ne?
Ja.
Werder hatte dann wieder eine Phase des Dranges.
Ja, da war aber nur eine Torschance.
Ja gut, ne? Das war dieser Kopfball von Füllkrug, ja, der wirklich eigentlich auch sitzen muss. Ne?
Der muss sitzen, natürlich. Aber auch das ist dann wieder, ein Punkt ist in der Situation zwar nicht so schön logischerweise wie drei Punkte, aber es ist immer noch ein Punkt. Und der Werder in eine deutlich komfortablere Lage gebracht als jetzt diese Niederlage, ne? Ja. Also, naja. Aber gut, für Holstein war's ja super. Ne?
Genau, reden wir eher über Holstein als über Werder. Also ein Spiel, das, ich sag mal, merkwürdig begann. Holstein kam gar nicht so schlecht rein, lag aber schon nach 2 Minuten zurück.
Ja.
Also auch, ja gut, will man den Fehler da jetzt Stefan Teske anlasten, keine Ahnung. Kann mal passieren, dass du da früh in Rückstand gerätst.
Also da gibt's ja, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, ne? Flankt einer rein, Weiser hält seinen Fuß rein und kriegt ihn an die Hacke und lenkt ihn einfach stumpf irgendwie in den Strafraum. Und Tees sah in dem Moment ein bisschen komisch aus, wirkte etwas überrascht, vielleicht in An- und Abführungszeichen, vielleicht etwas hüftsteif in dem Moment in der Situation. Aber das war weder von Weiser geplant noch irgendwelche anderen Sachen. Und sicher ist es dann halt so, wenn Tees da steht und am Ball vorbeischlägt, irgendwie dann ist es sein Ding. Ne?
Ja klar, dann sieht er natürlich blöd aus, ja. Aber nichtsdestotrotz, kann passieren. Ja. Holstein ist dann...
Hat sich dann ja auch in der zweiten Halbzeit mächtig gesteigert.
Definitiv, ja. Genauso wie sein Konterpart Simon Lorenz,
genau,
der ja der Unglücksrabe dann vor dem 0:2 war, weil er den Ball aus kurzer Distanz gegen die Hand bekommt, die natürlich weit, also der Arm ist weit vom Körper abgespreizt. Das ist ein klarer Elfmeter. Ja, und dann steht es nach 23 Minuten plötzlich 0:2 und dann rennst du der Veranstaltung hinterher. Ne?
Die Hütte kocht.
Und die Hütte kocht. 42.100 Fans. Darunter 3000 Kieler, die natürlich am Ende mächtig Alarm gemacht haben.
Ja, wer zuletzt jubelt, ne?
So wie Marcel Rapp danach auch sagte, das war schon Frankfurt-like im Vergleich zu den Europa-League-Auftritten, wo sie die Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht haben. Also das war schon eine richtig geile Stimmung dann am Ende. Ne? Aber nochmal zum Spiel. Holstein ist dann langsam in die Abläufe gekommen. Der Plan war sichtbar. Man hat ja auf Dreierkette umgestellt, hat so eine Art 3-4-1-2 gespielt. Vorne mit den hässlichen Vögeln aus Kiel, um mal quasi den Übertrag zu den Bremern, um Füllkrug und Duxch zu machen mit Pichler und Vrieth. Skripski als so ein Zehner, der immer gegen den Ball mit auf die Dreierkette anlaufen sollte.
Freigeist.
Freigeist, ja, um es mal positiv zu formulieren. Er hat nicht immer, finde ich, so die richtige Raumentscheidung da getroffen. Plan war dann natürlich mit den Außenspielern Korb und Reese auf der anderen Seite hochzuschieben mit Ball, damit du einen Agu und einen Weiser hinten bindest. Das hat gerade Korb, finde ich, sehr gut auf seiner Seite gemacht. Hat der Agus Kreise wirklich gut eingeschränkt und gut gestört. Nichtsdestotrotz ist natürlich die individuelle Bremer Qualität höher. Und das hat sich dann im Spielverlauf auch gezeigt. Die haben immer auch ihre Räume zwischen den Linien gefunden. Es wurde häufig gefährlich, im zweiten Durchgang ja noch mehr als im ersten. Aber dann brauchst du auch mal dieses Glück, dass du dir erarbeitest mit eigenen Offensivaktionen, die durchaus dann auch sichtbar waren. Das eine Abseitstor von, ich glaube, es war Pichler, war ja zumindest schon mal so ein Fingerzeig. Und gut, dann hast du natürlich einfach Glück bei diesem Anschlusstreffer. Aber auch das, es mag eine Floskel sein, aber das ist auch erarbeitetes Glück, ne?
Auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit, da, wie gesagt, haben wir, hast du jetzt auch schon eben gesagt, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten wäre da ja wirklich ein ordentliches Fass aufgemacht,
ja,
offensiv.
Ja, da war total Alarm.
Dann brannte es aber lichterloh im Kieler Strafraum und hätte auch sicherlich auch das ein oder andere Mal da im Netz einschlagen können. Da war natürlich unser Keeper Thomas Dehne war natürlich in Bestform an dem Abend. Das und das direkt vor dem Werder-Fanblock, das muss man auch mal, da gehört schon was dazu, da die Nerven zu bewahren und nicht nur die super Paraden, wenn er da durch die Luft geflogen ist, sondern auch Strafraumbeherrschung und so war, das war schon sehr ordentlich. Aber nochmal, ich kann auch Druck entfachen und trotzdem die Restfeldverteidigung organisieren aus Bremer Sicht jetzt. Und genau das ist nicht passiert. Ne?
Also definitiv, ja, das war denn, ich weiß nicht, vielleicht war man zu überzeugt, dass man dieses Ding einfach noch macht.
Ja.
Und das hat dann hinten einfach diese paar Prozentpunkte Aufmerksamkeit gekostet. Die Staffelung passte dann nicht.
Nö.
Die Lücken waren zu groß, gerade zwischen den dann doch auch weit aufrückenden Außenverteidigern und den Halbverteidigern. Das waren genau die Räume, die Holstein sich dann zum Kontern so ausgesucht hat. Ne? Durch die dann ein Rehse natürlich in erster Linie auf der linken Seite durchgestartet ist.
Naja, aber auf der rechten Seite auch eben Korb mal, dann Pichler, wie gesagt, dann ist Alex Mühling da in die Lücke gestoßen. Und das ist eben die Qualität dann von Holstein gewesen an dem Abend, dass man diese Möglichkeit nicht nur gesehen hat, sondern dass man auch mutig genug war, die auszuspielen und nach vorne durchzuspielen und nicht abzubrechen, jetzt erstmal Ruhe und so weiter, sondern nein, wenn sich die Gelegenheit geboten hat, dann haben sie wunderbare Nadelstiche gesetzt. Also das, man hatte von außen, es gibt ja immer so ein Gefühl im Spiel. Und ab einer bestimmten Minutenzahl, ich nenne jetzt mal 60, hatte ich persönlich das Gefühl, hoppala, hier könnte tatsächlich noch was gehen. Ne? Das musst du dir in so einer Atmosphäre, dazu musst du erstmal den Mut, den Willen und die, das situative Erkennen der Lage, musst du mitbringen. Und deshalb hat Holstein das auch wirklich Lob und Anerkennung verdient.
Genau, und deswegen ist es auch am Ende kein unverdienter Sieg, ne?
Nee.
Weil einiges zusammenkam. Man hatte eine gute Taktik gegen einen natürlich starken Gegner, der sich seine Räume dann gerissen hat, aber man hatte auch diese Überzeugung und den Mut, wie du es gesagt hast, dass man in diese Räume dann hineinstößt, die sich selbst bieten in Umschaltsituationen.
Genau.
Exemplarisch will ich an der Stelle auch nochmal Jojo Vandenberg rausheben, der mit seinen fast 36 Jahren irgendwie zum ersten Mal dann einen Halbverteidiger, einen Innenverteidiger auf der linken Seite der Dreierkette spielt.
Ja.
Es wirklich super gemacht hat, sowohl gegen den Ball, als dann auch mit dem Ball vor dem Ausgleich. Ne?
Genau.
Doppelpass mit Oggi Vriet.
90%ige Passquote, das ist schon erstaunlich.
Ja, Wahnsinn. Also es war wirklich ein guter Auftritt von ihm.
Ja.
Er kam ja, sag ich mal, wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Einsatz in der Innenverteidigung. Mhm. Dadurch, dass kurzfristig dann auch noch angesichts der ganzen Ausfälle kam, dann auch noch drauf zu, dass Patrick Erras ja auch noch ausgefallen ist und damit den Bremer Fluch ja komplett gemacht hat. Die alten Bremer Iggy, Finn Bartels und Erras sind alle ausgefallen, samt und sonders auf Kieler Seite.
Ja, im Gegensatz zu der Zahl, die wir geschrieben hatten, online und auch im Print irgendwo, waren es nicht 10 verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle, sondern wir müssen uns selbst korrigieren. Wir haben einen unterschlagen, das waren 11.
Ja, wir sind Journalisten und keine Mathematiker. Also ich glaube, das habe ich an dieser Stelle auch schon mal irgendwann angesprochen.
Ja, aber das kenne ich nur zu
zählen
gut.
Zählen ist manchmal ein bisschen schwierig, ja.
Ja, ja.
Genau,
das ist schon
Joshua Mees ist ja dann auch noch mit erneuten muskulären Problemen ausgefallen. Den hatten wir da, glaube ich, auch gar nicht mit einer Aufzählung.
Genau, also 11 Verletzte und Kranke, das war schon zahlenmäßig zumindest mal eine große Hausnummer. Und wenn man dann nochmal die Namen liest, die da alle drin vorkommen in dieser Auswahlliste, dann wird die ganze Sache noch geschmackvoller. Ne?
Ja, und man nimmt es mittlerweile so, also ich sag nicht, man nimmt es hin, aber irgendwie ist es fast so eine Art Selbstverständlichkeit geworden, dass es bei Holstein viele Ausfälle gibt. Man schreibt ja mittlerweile nicht mehr vor dem Spiel irgendwie Holstein tritt mit Notelf an. Es sind einfach seit Wochen, fast Monaten häufig eine zweistellige Anzahl an Ausfällen. Und was sie angesichts dessen jetzt in den letzten Spielen abgerissen haben, das verdient natürlich höchsten Respekt.
Ja, seit 4 Spielen ungeschlagen. Klassenerhalt, sag ich mal, nicht problemlos, aber relativ ungefährdet eingetütet jetzt. 42 Punkte. Sind noch 2 Spiele, kann auch gerne was dazukommen. Alles Chico, ne?
Genau.
Unter den Voraussetzungen.
Ja. Besonders, man kann jetzt natürlich auch angesichts dieser schwierigen Saison, die man ja fast als schwerste Saison seit dem Aufstieg so ein bisschen abstempeln würde, kann man natürlich aber trotzdem noch über die Bilanz der Saison 19-20 hinauskommen, ne? Als man insgesamt dann am Ende bei 43 Punkten eingelaufen ist, da fehlt noch ein Zähler in 2 Spielen. spielen. Ja. Das traue ich Holstein in der aktuellen Form durchaus zu, dass sie da noch drüber springen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und es ist natürlich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt ist es endgültig, es bietet natürlich ein extremes Maß an Planungssicherheit und für Kaderplanung und ähnliche Geschichten. Und da kommt ja einiges auf Holstein drauf zu.
Definitiv, das ist enorm hilfreich, dass man jetzt quasi, also das Spiel war ja noch Ende April, jetzt sind wir im Mai, dass man jetzt die Planungssicherheit hat, die man im vergangenen Jahr im Grunde ja erst Anfang Juni dann hatte. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wann war das letzte Relegationsspiel, ja, oder 28. Mai, irgendwie so.
Nee, es war glaube ich schon in Juni rein.
Ja, also hast du so gesehen jetzt einen Monat gewonnen, auch wenn die Saison natürlich früher startet durch diese vermaledeite Katar-WM im Winter, muss die ganze Veranstaltung ja im Profifußball leider ein bisschen früher anfangen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, das ist absolut hilfreich. Kurze Statistik noch, wo wir gerade bei den Punkten waren. Holstein hat jetzt in 5 Saisons 252 Zweitligapunkte geholt. Ist damit aktuell Erster vor Heidenheim und Darmstadt mit jeweils 249 Punkten. Heißt, man kann jetzt am Wochenende quasi schon die 5-Jahres-Meisterschaft eintüten.
Gibt das denn 3 Punkte extra für die nächste Saison?
Ja, das will ich hoffen, ne? Oder noch ein bisschen mehr TV-Geld oder so.
Ja,
ich will
genau.
Auch die 5-Jahres-Zweitliga-Tabelle, nicht nur die 5-Jahres-Wertung, sondern da sollte Platz 1 auf jeden Fall noch mal ein kleines Goodie von der DFL wert sein.
Ja, das finde ich auch, also an der Stelle, ne?
Ja, aber es ist erstaunlich, klar. Natürlich, es gibt Teams, die hatten einen höheren Punkteschnitt, die sind dann halt aufgestiegen in die erste Liga und nicht mehr Teil dieser zweiten Liga gewesen. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Aber schon interessant und zeigt natürlich auch, wie etabliert Holstein dann doch mittlerweile in dieser Liga ist. Dadurch, dass man jetzt auch eine der dienstältesten Mannschaften in dieser Liga ist. Ne? Ich glaube, nur noch Pauli, Sandhausen und Heidenheim sind länger Zweitligist am Stück. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Naja, und wenn du in 5 Jahren zweimal in eine Aufstiegsrelegation kommst und einmal Platz 6 belegst, das sind ja schon mal Hausnummern, ne? Also da kann jetzt ja niemand sagen, also hier im hohen Norden, schön, dass sie dabei sind, aber eine Bereicherung sind sie nicht, die Störche. Ne? Also da würde ich jetzt mal weit von abgehen. Und ich sag mal so, manchmal ist so ein Spiel wie jetzt in Bremen, nachdem es dann vielleicht zwischenzeitlich in der Saison nicht so gut gelaufen ist, kann auch einen ganz neuen Flow entwickeln. Nicht nur für die Spieler selber, sondern auch in der Reputation bundesweit. Und
das
ich habe von mehreren Leuten gehört, dass die am Freitagabend dann gesagt, also nach dem Freitagabend gesagt haben, guck mal, das war so wieder wie man Holstein kennt und weshalb wir Holstein auch cool finden. Und das ist vom Süden der Republik bis zum Westen oder im Osten, das zieht sich da querbeet. Und Holstein hat ein Image, sag ich mal, mutig, offensiv, geht nicht immer alles, passt nicht immer alles, werden Fehler gemacht, haben keine Weltauswahl.
Es ist halt ein Zweitliges, das darfst du nicht vergessen.
Stehen für was Attraktives irgendwo, ein überaus positives Image und das wird jetzt unter Marcel Rapp, findet das jetzt wieder eine Renaissance, die zwischenzeitlich mal ein bisschen verschüttet war zu Beginn der Saison und auch zwischenzeitlich bei so einer Niederlagenserie, aber auch da muss man natürlich ehrlichkeitshalber sagen, die waren ja auch teilweise selten dämlich produziert, diese Niederlagen, die dazwischen
trotzdem war es schon bedenklich, gerade weil es eine Phase war, in der die vorangegangenen Siege auch schon nicht so überzeugend waren. Aber ich finde, gerade das ist so diese Feuertaufe. Wenn du dich aus dieser misslichen Lage zusammen befreien kannst durch einen guten Plan, durch eine andere Ansprache, durch eine Aussprache in der Mannschaft, das hat eine Charakterstärke bewiesen, die ich bemerkenswert finde.
Ja, auf jeden Fall. Und Holstein hat natürlich jetzt noch nicht nur einen guten Stürmer mit Benny Pichler, sondern deren gleich 2, wobei der zweite in An- und Abführungszeichen jetzt sogar die Nummer 1 ist. Denn seit 4 Spielen steht Oggi Wried in der Startelf oder stand in den vergangenen 4 Spielen statt Oggi Wried in der Startelf. Seit 4 Spielen hat Holstein nicht mehr verloren. Das liegt jetzt nicht nur an Oggi Wried, um Gottes Willen.
Nein, aber es ist, Anteil daran. Es ist eine Korrelation und, irgendwie da. Ja.
Und große Gegner, große Leistung von Oggi, ne?
Ja.
Gegen HSV und vergessen sein Solo zum 1:0-Sieg.
Genau, als er die ganze Zeit Schonlau auf den Füßen stand, um über ihn die Konter zu fahren. Ne?
Genau, und jetzt gegen Werder 2 Eigentore, zumindest provoziert.
Das erste hätte er vielleicht nicht selber gemacht. Ich glaube, der wäre entweder gehalten worden oder daneben gegangen. Aber der zweite, das war völlig erzwungen.
Ja, und da zeigt ja mal, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Der erste Schuss war mit einem derartigen Schnitt versehen. Den konnte Füllkrug nur ins eigene Netz lenken. Wehe, wenn der aufs Tor gekommen wäre. Der Pavlenka im Werder-Tor hätte gedacht, er hat einen Frosch im Ball oder sowas.
Ja, ne? Ich muss noch dazu lernen. Sorry.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Topspin war oder Slice. Das weiß ich nicht genau. Aber irgendein gefährlicher Schnitt war das auf jeden Fall, sonst kann das ja gar nicht passieren, sowas. Ne? Und das zweite Ding da von Occi, naja gut, der wäre von ihm wahrscheinlich auch reingegangen, springt dann von
das glaub ich auch, ja.
Anthony Jungs Wade ins Tor. Aber er ist da und er hat das provoziert und wurde dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit auch in der Ballbehauptung in vorderster Front immer sicherer. Super Vorarbeit vor dem 3:2 Siegtreffer mit dem Rückpass von der Torlinie. Das gibt totales Selbstvertrauen, sowas. Und ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon oder vorletzte Woche schon darüber gesprochen haben. Also dieses Sturmduo, das macht mir ernsthaft Freude in der unterschiedlichen Spielweise der beiden Angreifer. Und das finde ich sehr, sehr spannend für die kommende Saison.
Ja, das sehe ich absolut ähnlich. Gerade weil man auch den Eindruck hat, dass die beiden mittlerweile besser aufeinander abgestimmt sind. Es gab ja schon ein, zwei Spiele, die sie zusammen in der Startelf standen, wo es nicht so gut funktioniert hatte. Mittlerweile verstehen sie sich besser, ergänzen sich besser. Und du hast es angesprochen, Occi mit seinen Ballbehauptungen. Das ist mir auch schon in den letzten Spielen aufgefallen, auch in Dresden, wo er jetzt, sag ich mal, bis auf diesen Schnippler da an die Latte gleich in der Anfangsphase offensiv nicht so viele Schnitte hatte, finde ich, dass er auch da die Bälle super abgeschirmt hat, super weitergegeben hat. Das hat mir in den ersten Spielen bei ihm auch noch gefehlt. Vielleicht hat auch das etwas mit Überzeugung und Selbstsicherheit zu tun. Die bekommt er jetzt. Er macht die Bälle echt gut fest, ist da echt eklig zu verteidigen und macht richtig Freude, ja.
Naja, er sagte selber, dass der Ausflug da zur Nationalmannschaft Ghanas, mit der er sich ja für die WM qualifiziert hat, dass die ihm einen ordentlichen Schub, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, einen ordentlichen Schub verliehen haben, also diese Reise dahin. Die Spiele gegen Nigeria, glaube ich, war es, ne? Wenn ich mich richtig, die Playoffs oder so, ich meine jetzt.
Ja, genau.
War Nigeria. So, und er ist ja dann auch zweimal eingesetzt worden, wenn auch nur kurz am Ende, aber sagt er, das hat ihm unheimlich was gebracht und sagen, benutzen wir diesen völlig an sich ja irgendwie deplatzierten Ausdruck, er ist jetzt in Kiel angekommen.
Er ist da, er ist angekommen und ich würde sagen, eine Kiste Bier geht dann noch nach Accra.
Ja,
vielen Dank.
Genau.
Dass ihr unseren Occi nach vorne gebracht habt.
An Otto Addo, den Trainer von...
Ja, der braucht den ja einen Dortmunder Pilz. Was trinkt man da, Brinkhoffs?
Ja, Brinkhoffs kann man gerne empfehlen.
Oder Dab oder wie auch immer.
Otto Addo, echt.
Ja, Wahnsinnstyp. Der bringt mich gerade irgendwie ein bisschen raus.
Was also, und wenn ich das mal einmal erzählen darf, eine kleine Anekdote mit Otto Addo. Der spielte, wie hieß der, VfL 93 Hamburg, irgendwo im Stadtwald.
Genau, der alter Hamburger Jung, genau.
Ja, genau. Und Holstein spielte gegen die und mir erzählt, also da war der noch 17 oder 16 und spielte schon in der ersten Mannschaft, glaube 17. Und Holstein spielte gegen die und hatte mir einer erzählt, da musst du dir mal angucken, das ist einer Otto Addo. So, ich denke, oh gut, alles klar. Dann ist er natürlich ein bisschen dunkelhäutig, so gehe ich zu ihm hin und sage zu ihm, sag mal, können wir uns auf Deutsch unterhalten?
Das
war also die,
das der Klass, absolute
der Klassik, der Klassik. Und der hat mir auf Hamburger Platt, hat mir auf Hamburger Platt klar gemacht, dass ich jetzt mal völlig daneben liege irgendwo. Ne? Und das war ein super, super Typ, echt wirklich. Das ist ganz, ganz super Typ.
Ja, mit wem man sich nicht auf Deutsch unterhalten konnte, war gestern beim Training, um mal wieder einen legendären Bogen zu spannen. Gestern ist Holstein ja wieder ins Training eingestiegen nach 3 freien Tagen. Hat einen Gastspieler jetzt dabei, Denis Miroschninchenko. Ich habe den Namen extra heute Morgen nochmal auswendig gelernt. Denis Miroschninchenko. Sag das mal bitte dreimal hintereinander.
Ja, klar. Lass mal stecken, echt.
Genau. Ja, Holstein hat gerade einen ukrainischen Gastspieler da, ne? Das war doch einigermaßen bemerkenswert. Vermittelt von seinem Berater, ist geflohen aus der Ukraine über die Westukraine nach Hamburg. Der Kontakt wurde vermittelt zu Holstein. Seit gestern darf er in Kiel mittrainieren. War ganz witzig, ne? Da war sein Dolmetscher, sein Betreuer, wenn man so will, mit auf dem Platz, stand auch mit im Kreis, hat immer simultan übersetzt, was das Trainerteam denn so gefordert hat und so. Das hatte so ein bisschen was von Jason Lee und seinem Bruder damals, ne?
Ja, genau.
Irgendwie auch Teil des Trainerteams war und immer mittendrin und so, ne?
Ja, ist rechter Verteidiger, der junge Mann. Also den Namen müsste ich jetzt dann doch noch ein bisschen üben.
Miro Schninchenko.
ist da ja auch, sag mal, in der ukrainischen Premier League, wie sich da ausspricht, weiß ich nicht. Also ich sag mal
Premier Liga.
Ja, irgend sowas. Auch keine Bratwurst, sondern Stammkraft. Ja, was Marktwert war, glaube ich, 600.000
Laut Transfermarkt 600.000 Marktwert, 17-facher U21-Nationalspieler, hat 1920 in der Europa League mit seinem Verein FK Alexandria auch gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Der ist schon wer. Und man hatte auch den Eindruck, jetzt so im Trainingsspielchen, wie man das so beurteilen konnte, der konnte da echt gut mithalten und so. Ne?
Naja, mal sehen, was sich dann noch so tut irgendwo. Ne? Das ist ja, könnte ja eventuell... Also alles wirklich reinste Spekulation. Erstmal ist es total nett von Holstein, dass sie ihm die Möglichkeit bieten, sich fit zu halten. Der ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dir irgendwie in Hamburg, irgendwie, weil sein Vater krank ist oder so.
Genau, sein Vater wird in Hamburg behandelt, schon seit einigen Jahren immer wieder. Genau. Bei Kriegsausbruch war der dann in Hamburg. Da gab es dann natürlich auch für den Vater keine Möglichkeit zurückzukommen. Und der braucht halt Hilfe und Unterstützung der Familie.
Genau.
Deswegen sind sie letztlich in Hamburg gelandet. Mhm. Dann wurde dieser Kontakt halt hergestellt. Für ihn geht es jetzt erstmal drum, Fitness und alles Weitere sieht man. Weil
ich würde auch gar nicht weiter spekulieren.
Man muss nicht unbedingt gleich Kapital rausschlagen, sondern ich denke, da geht es erstmal drum, dem Jungen irgendwie eine Perspektive hier zu bieten und so. Ne?
Das finde ich auch. Und das finde ich eine schöne Geste und passt natürlich auch. Ich weiß nicht, ob Holstein das gemacht hätte, wenn der Klassen halt jetzt noch nicht eingetütet wäre. Ne? Dann wäre vielleicht irgendwie der Trainingsbetrieb doch noch fokussierter vielleicht gewesen auf die Situation und dann ist ein Gastspieler vielleicht in dem Moment nicht so angesagt, aber in diesem Fall bietet sich das natürlich an und wunderbar. Und mal sehen, was dabei noch rausbrät.
Ja, ich find's super. Es ist eine schöne Geschichte und man hat ja gestern dann auch noch den einen oder anderen der Bekannteren wieder gesehen auf dem Trainingsplatz. Phil Neumann konnte komplett wieder einsteigen, Marco Komenda war ebenso dabei, Patrick Erras auch, wer halt noch fehlte und sich zu den Langzeitverletzenden dazugesellt hat, ist halt Joshua Mees mit seinen muskulären Problemen. Aber gerade in der Abwehr, auch wenn die jetzt gut gehalten hat in Bremen, tun sich doch jetzt auch wieder Möglichkeiten auf, ne?
Ja, also ob die jetzt die eben genannten Phil Neumann und Marco Komenda, ob die jetzt gegen Nürnberg am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison tatsächlich gleich von Anfang an zum Einsatz kommen, das wage ich mal zu bezweifeln.
Nein, es gibt ja auch keine Notwendigkeit dafür.
Also ich würde, wenn ich an Marcel Rapp Stelle wäre, würde ich einfach... Ich glaube, so im Gros die Mannschaft belohnen, die da in Bremen für Furore gesorgt hat. Und dann, aber du hast natürlich recht, dann kann man von der Bank natürlich wunderbar nachlegen und hat da keine Not.
Genau. Also ich denke schon, dass man wirklich eine nominelle A11, mal abgesehen von den möglichen Wackelkandidaten, die noch nicht ganz fit sind, aufbieten wird. Es gibt keinen Grund für einen Sommerkick. Warum auch? Also man hat es jetzt zwar geschafft, aber es geht ja auch immer noch um was. Ne? Also es geht in erster Linie jetzt mal darum, Platz 9 zu halten. Das ist ja, finde ich, schon schön, wenn du in der oberen Tabellenhälfte einläufst, einen einstelligen Tabellenplatz erreichst. Wer hätte das im Herbst letzten Jahres noch gedacht, dass das möglich ist? Und ich denke, das ist Motivation genug. Ne?
Ja, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es geht da ja auch immer noch um Fernsehgeld. Also viel schlechter sollte man nicht einlaufen als Platz 9. Das könnte sich dann tatsächlich nochmal negativ auswirken. Nach oben hin ist nicht viel Luft, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Aber das aktuelle Standing, was das Fernsehgeld anbelangt, abzusichern, das wäre schon ganz schlau. Und dann zeigt sich das ja immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, dass die Mannschaften, die zum Rest der Saison ordentlich in Schwung gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, dass die dann auch am Anfang der nächsten Saison doch sehr, sehr gut performen irgendwo. Ne? Da gibt es dann immer mal wieder Negativbeispiele, aber in aller Regel nimmt man so einen Flow offensichtlich gerne mit in die folgende Saison. Ne?
Genau, ich denke, auch das hat wieder viel mit der Birne dann zu tun.
Genau.
Auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen, was heißt unwichtige Spiele, aber nicht mehr entscheidende Spiele sind, wenn du zwei Spiele abschenkst und die verlierst, dann gehst du einfach mit einem schlechten Gefühl aus der Saison. Und so nimmst du es mit, okay, geil, wir haben es uns nochmal bewiesen und haben nach hinten raus, auch als es um nichts mehr ging, noch unsere Leistung abgerufen und gehen wirklich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Das musst du jetzt mitnehmen, ne? gerade weil man ja auch den Eindruck hat, der Team-Spirit stimmt und wenn das dann die Ergebnisse auch noch stimmen. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hat mir sehr gut gefallen, als ich davon gehört habe, dass die letzten Samstag dann nach dem Sieg in Werder da mit der ganzen Mannschaft in Hamburg schön irgendwo im netten Lokal an der Alster ausgewählt von den Zeremonienmeistern der Störche. Ich darf sie an dieser Stelle gerne mal nennen. Das sind Julian Korb und Louis Holtby. Die haben die Location in Hamburg ausgesucht.
Ja, die Jungs kennen sich da aus. Ne?
Ja, klar, logisch. Und dass da die offensichtlich die komplette Mannschaft da gewesen ist, also das, sowas mag ich.
Ja.
Also das sowas finde ich gut. Und wenn dann die Ergebnisse noch passen, dann ganz ehrlich, irgendwie hat diese letzten Spiele und vor allem das Denk in Bremen bei mir persönlich wieder sowas von mal gucken, was nächste Saison geht, ausgelöst.
Ja, wir sind ja immer schnell Fähnchen im Winde. Wenn es scheiße läuft, sind wir natürlich so die ersten Mahner. Aber jetzt,
so
ja
doch.
Eine
Gefühlssache irgendwo, ne?
Irgendwie hat man das Gefühl, okay, die haben derart die Kurve gekriegt, dass sie jetzt nicht nur sich, die Fans, sondern auch uns irgendwie wieder mitnehmen. Ja. Und man das Gefühl hat, okay, da kann was möglich sein. Mhm. Muss natürlich noch ergänzt werden dann im Sommer. Da müssen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Da muss ein bisschen was auf dem Transfermarkt passieren, das ist klar. Aber ich finde so, der Stamm dieser Mannschaft ist charakterlich sehr gefestigt. Das hat mir auch sehr gut gefallen da mit dem gemeinsamen Essen in Hamburg. Und es ist das schönere Teambuilding, als wäre man jetzt 3 Tage nach Ibiza gegondelt. Ne? Wobei man sich das nach einem 3-2 in Bremen sogar hätte erlauben können. Anders als einige Kollegen aus dem Süden nach einer krachenden Niederlage in Mainz. Ne?
Ja, du musst das alles nur richtig verkaufen. Es war eine teambildende Maßnahme. Das hat doch Salihamidžić schon gesagt.
Ja, und damit ist das Thema natürlich abgerundet.
Ach, hör auf,
ne?
das ist doch mal eine ganz einfache Sache. Und wir waren ja jetzt nicht dabei. Aber nach allem, was man gehört hat, soll es da ja auch ordentlich gekracht haben. Also im Party-Sinne gekracht haben. Das heißt also, da wurde jetzt auch nicht irgendwie die kleine Mische an die Seite gestellt, irgendwie, um das mal so auszudrücken. Wenn das denn alles stimmt, was man von Ibiza da gehört hat.
Achso, ich dachte, du sprichst jetzt von Hamburg und den Störchen.
Die waren ja alle. Da gab es keinen Alkohol.
Handsam.
Da gab es keinen Alkohol. Ich habe extra nachgefragt, ob irgendjemand verlustig ist oder Verlustigkeiten in seinem Gedächtnis hat. Nein, das ist nicht der Fall gewesen. Also hat man anständig gefeiert, wie es gehört, aber nicht im Übermaß.
Ja, die konnten auch gestern alle aufrecht laufen beim Training.
Genau.
Also das hat Anlass dazu gegeben, das zu verifizieren, dass es wohl tatsächlich so gewesen ist. Ne?
Ja, aber es ist wie gesagt, also man hat durch solche Geschichten gewinnt man oder möchte man zumindest den Eindruck gewinnen, ich will es mal so formulieren, dass sich da auch sowas wie Team Spirit mit einer entsprechenden Hierarchie entwickelt. Und eine Hierarchie muss ja nicht, sag ich mal, Traditionalisten sehen in einer Hierarchie, hier sind 3 Oberhäuptlinge in der Mannschaft, dann kommen 4 Schamanen noch dazu oder sowas und der Rest ist das Indianervolk. Also so ist eine Hierarchie heutzutage nicht mehr zwangsläufig. Ne?
Man will auch sagen, zum Glück.
Ja,
aber es ist trotzdem
sicher,
wichtig, dass es eine Form der modernen Hierarchie gibt.
Genau. Und sowas könnte sich da schön ausbilden. Ich wollte das jetzt, diese einfordernde Geschichte wollte ich jetzt nicht als Lob, wie soll ich das sagen?
Das ist auch, glaube ich, so nicht rübergekommen.
Ja, genau.
Ich wollte es nur nochmal konkretisieren
also,
und richtig stellen.
Da scheint sich irgendwas, und das sowas scheint sich was zu entwickeln, was zu Saisonbeginn sicherlich nicht da war und auch im Laufe der Saison noch nicht da sein konnte, vielleicht auch nicht. Und das wäre natürlich ein weiterer Hoffnungsschimmer für eine sehr interessante kommende Saison.
Ja, und das Schöne ist natürlich auch an der Stelle dann, schön liegt dann im Auge des Betrachters, ob ein kurzer Urlaub nur schön oder schlecht ist. Aber das Gute ist natürlich, dass sie auch schnell wieder zusammenkommen werden. Dadurch, dass die Saison so früh startet, es wird jetzt ein relativ knapp bemessenen Urlaub, denke ich mal, nach dem Spiel in Sandhausen am nächsten Wochenende, am übernächsten jetzt, also am überkommenden. Du weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid.
Also, nach dem 34. Spieltag.
Sonntag in der Woche.
Danke. Hey. da wird es einen relativ kurzen Urlaub geben. Dann geht es einigermaßen schnell vermutlich wieder in die Vorbereitung. Und das ist ja auch schön. Also diese positiven gemeinsamen Erlebnisse sind dann einfach noch präsent und so startest du wieder zusammen in die Vorbereitung. Ne? Und daran anknüpfen, was du gesagt hast. Kannst diese Erlebnisse, die du gemeinsam gemacht hast und diesen Team Spirit halt mit in die Vorbereitung und möglicherweise auch in den Saisonstart hineintragen.
Ja, es wird sicherlich die eine oder andere Veränderung geben, du hast es ja angesprochen. Also bei Phil Neumann scheint das ja, was erst noch an Gerüchten war zu Hannover 96, scheint sich jetzt durch deren Klassenerhalt natürlich auch nur eine Frage der Zeit, wann das öffentlich gemacht wird. Hannover-Boss Kind will ja angeblich den Spieleretat auf 40 Millionen Euro hochschießen. Also da fragt man sich natürlich auch, hoppala. Aber wie gesagt, es sei jedem gegönnt, es ist Profifußball, da will man nichts sagen. Also Phil Neumann wird dann wohl zu Hannover 96 gehen, da gehe ich jetzt einfach fest von aus. Jannis Gedios, Torwart 1b, ich will nicht sagen zweiter Torwart, sondern 1b, wird auch den Verein verlassen, wohin es ihn zieht.
Das ist soweit noch unbekannt. Ausland steht ja auch, ist glaube ich auch mit in der Verlosung, so wie man hört. Ne?
Bei FIDA ab, sag ich mal, das Leihgeschäft endet. Ob es eine Verlängerung des Leihgeschäftes gibt, ob der Spieler das möchte, der Verein das möchte, der Trainer das möchte, ob Bayern München als verleihender Club das möchte, das wird man sehen. Das können wir auch noch nicht genau beurteilen, das wird sich zeigen. Also ich glaube eher, dass das Leihgeschäft nicht verlängert wird. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung.
Ich will mich da auch zu keiner Tendenz hinreißen lassen, gehe aber davon aus, dass das durchaus noch im Rahmen des Möglichen ist, dass
man sich
in irgendeiner Form einigt.
Natürlich.
Weil seine Entwicklung in der Rückrunde gibt doch eigentlich Anlass zum Optimismus, dass da vielleicht im nächsten Jahr noch mehr mit ihm möglich ist.
Und dann muss man natürlich sehen, der Rest hat ja bestehende Verträge bis 2023.
Bestehende Beträge haben sie auf dem Konto, auf jeden Fall.
Ja. Und darüber hinaus... Ich würde jetzt aber nicht unterschreiben, dass alle Spieler, die bestehende Verträge haben, auch tatsächlich bis zum Ende des aktuell datierten Vertrages auch tatsächlich in Kiel bleiben. So.
Ja, ich glaube, das ist auch keine zu kühne Prognose, zu kühne These. Ich denke, dass ein, zwei Spieler mindestens möglicherweise aus bestehendem Vertrag herausgekauft werden, wie auch immer, wenn die Summe stimmt.
Naja, nach meinen oder nach unseren kann man ja auch sagen, unseren Informationen ist es ja so, dass wir erinnern uns an den vergangenen Sommer, als unser Sechser König Meffert zum HSV wechselte, trotz bestehenden Vertrages für eine festgeschriebene Ablöse von 500.000 vor Ablauf des Vertrages, die zu zahlen ist. Diese Summen werden höher sein, die Holstein jetzt kassiert.
Das vermute ich auch,
Wenn jemand den Spieler X oder Y aus dem Vertrag rauskaufen wird, wird Holstein sicherlich in einem größeren wirtschaftlichen Rahmen davon profitieren.
Ja. Ich glaube, wir haben den Namen hier schon öfter in den letzten Wochen gedroppt. Einer, der so ein Kandidat sein könnte, weil es auch, ja, ich sag mal, auch mit seinem eigenen Alter zu tun hat, wenn man den nächsten Schritt gehen will und weil seine Leistung das auch irgendwo rechtfertigt ist. Zum Beispiel ein Fabian Rehse, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der nicht über den Sommer hinaus Kieler ist, aber da lege ich meine Hand auch nicht für ins Feuer. Das wäre aber einer der Kandidaten, bei denen ich es mir durchaus vorstellen kann, dass es da einen Markt gibt.
Richtig, richtig. Und das wäre natürlich, sollte das so kommen, wäre das natürlich mit Phil Neumann und Fabian Rehse wären natürlich zwei wichtige Pfeiler des Holstein-Gebildes, würden dann natürlich wegbrechen.
Ja, aber was soll der eine Buddy ohne den anderen, ne?
Ja, also. Das kommt ja erschwerend dazu, ne? Sind ja auch noch Best Buddies, ne? Aber das ist eben die Aufgabe des Kaderplaners, des obersten Kaderplaners Uwe Stöber und seines Staffs, genau diese Lücken dann entsprechend zu füllen, wenn dafür dann auch noch, zumindest im Fall Rehse, wenn es denn so sein sollte, auch noch ein bisschen Geld drüber wächst irgendwo. Und der Markt ist da. Der Spielermarkt hat sich verändert, was Wirtschaftlichkeit anbelangt. Haben wir neulich schon drüber gesprochen. Junge Leute, die man sonst für solche Situationen ja gerne bemüht, um sich deren Dienste zu sichern, deren Gehälter sind mittlerweile, also die richtig Perspektive haben, deren Gehälter sind explodiert.
Ja, gerade wenn man sich aus dem höheren Bundesliga-Regal da also an jungen Spielern bedienen will.
Also da beißt keine Maus den Faden ab. Also das ist nicht mehr so, wie es noch vor 3 Jahren war oder vor, selbst vielleicht nicht mehr, wie es vor 2 Jahren war. Also da muss man schon sehr tricky sein und clever und ein gutes Auge haben. Und wir vertrauen jetzt einfach mal der Geschichte. Diese Geschichte, die Transferperiode in diesem Sommer ist eine komplett andere als im vergangenen Sommer. Da konnte man einige, sag ich mal, Entschuldigungsgründe für bestimmte Versäumnisse, die wir hier nicht alle wiederholen wollen, konnte man einige Entschuldigungsgründe ins Feld führen. Jetzt ist die Sache rund. Die Liga-Zugehörigkeit für das kommende Spiel steht fest. Und nun gilt es genau, um Herrn Stöbers Worte dann auch mal zu zitieren.
Die hast du gut mittlerweile eingeübt,
genau,
diese Sprachweise. Genau,
die entsprechenden Aktionen einzuleiten.
Ja, und wann etwas darüber berichtet werden kann, das gilt es abzuwarten. Ne? Also wann da etwas spruchreif ist.
Genau.
Ja, wir arbeiten an den Dingen.
Ja, genau. Und wir werden den Fall natürlich beobachten und dann zu gegebener Zeit irgendwie eine Veröffentlichung starten.
So ist es. Wir werden auch weiterhin den sportlichen Fall beobachten, um da langsam mal zum Ende zu kommen.
Genau.
Am Sonntag Holstein, letztes Heimspiel der Saison gegen Nürnberg. Ich würde sagen, alle nochmal ins Stadion. Kann ja das letzte Mal sein, dass man das Stadion in dieser Form sieht, sofern tatsächlich im Sommer dann die Bagger anrollen sollen. Ja. Deswegen nochmal das in Anführungszeichen alte Holstein-Stadion in voller Pracht begutachten, 3 Punkte mitnehmen, sich die 5-Jahres-Meisterschaft sichern, über die Bilanz der Saison 19-20 springen, Platz 9 sichern. Da ist noch einiges drin in dieser Saison. Wir werden es beobachten. Ihr könnt natürlich wie immer alles bei uns auf KN Online verfolgen. Spielbericht, Einzelkritik, Pipapo, alles drum und dran, Kommentar. Der Live-Ticker natürlich ab 12 Uhr am Sonntag. Kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Opa, ich sag vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne, immer wieder gern.
Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder am nächsten Mittwoch bei einer neuen Folge Holstein 1:1. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.